RD.
Der Feuerwehrmann Guy Montag gehört dem Sonderkommando Fahrenheit 451 an, das im Rahmen des staatlichen Ordnungsdienstes eine wichtige Aufgabe erfüllt, die planmäßige Bücherverbrennung. Verbrennt den ganzen Unsinn, heißt die Parole. Bücher taugen zu nichts, sie verwirren die Menschen und machen sie aufsässig, sie untergraben Ruhe und Ordnung. Die Zensur hat sich nicht bewährt, sie war immer nur eine halbe Sache und bewirkte meistens das Gegenteil dessen, was man erreichen wollte, weil sie die Menschen neugierig machte auf die verbotenen Bücher. Aber jetzt ist die Endlösung nahe gerückt. Öffentliche Bibliotheken gibt es schon lange nicht mehr. Auch die privaten Bücherbestände sind konfisziert und verbrannt worden. Es handelt sich nur noch darum, die kümmerlichen Reste, die noch irgendwo versteckt sind, aufzustöbern und zu vernichten. Montag hat bisher seinen Dienst versehen, ohne sich viel Gedanken zu machen, fest davon überzeugt, dass er nur seine Pflicht erfüllt. Aber dann lernt er eines Nachts auf dem Heimweg Clarice kennen, ein merkwürdiges Mädchen aus einer ganz anderen Welt, kaum 17 und nicht ganz bei Trost, wie sie selbst lachend erklärt, und doch klüger und verständiger, als Montag es in seiner Umgebung gewohnt ist. Und plötzlich wird er unsicher und nachdenklich, er sieht alles in einem neuen Licht. Sein ganzes Leben erscheint ihm leer und schal. Mit seiner Frau kann er kaum noch ein Wort reden. Sie lässt sich von früh bis spät berieseln von Radio und Fernsehen. Und manchmal übernimmt sie sich an Schlaftabletten. Sie weiß nicht mehr, was sie tut. Und Fahrenheit 451? Was mag es auf sich haben mit den Büchern? Clarice hat ihn neugierig gemacht.
Eine Woche lang war Clarice jeden Tag für ihn da. Sie wartete schon auf ihn, wenn er das Haus verließ, und begleitete ihn bis zur U-Bahn-Station oder sie holte ihn dort ab, wenn er nachts vom Dienst zurückkam. Manchmal fand er auch am frühen Morgen schon einen Gruß von ihr vor der Haustür. Einen Strauß später Rosen oder eine Handvoll Kastanien in einem Beutel oder ein paar herbstliche Blätter säuberlich auf ein Stück Papier geheftet und mit einer Zwecke an der Tür befestigt. Merkwürdige Einfälle hatte dieses Mädchen. Aber Montag war er dankbar für alles. Er war dankbar dafür, dass es sie gab.
Ich habe immer das Gefühl, Clarice, dass ich dich schon seit Jahren kenne. Wie kommt das nur?
Weil ich sie gern habe und weil ich nichts von ihnen will.
Ja, das wird's wohl sein. Richtig väterlich komme ich mir vor, wenn ich so neben dir hergehe.
Sie sind noch ein bisschen zu jung, um mein Vater zu sein. Aber warum haben Sie eigentlich keine Kinder?
Ich weiß nicht. Du fragst mich zu viel.
Nein, im Ernst. Warum nicht?
Nun, meine Frau wollte eben keine Kinder.
Oh, Verzeihung. Ich dachte, Sie machen sich lustig über mich. Wie dumm.
Nein, das war eine sehr gute Frage. Es ist schon lange her, dass mich jemand danach gefragt hat.
Wir wollen lieber von etwas anderem reden. Hier! Stecken Sie mal Ihre Nase in den Herbst.
In den Herbst?
Haben Sie je an altem Laub geschnuppert? Riecht es nicht wie Zimt?
Tatsächlich. Ja, es erinnert an Zimt.
Sie machen immer so ein erstauntes Gesicht, als ob das wirklich alles neu für Sie wäre.
Naja, ich habe wohl einiges nachzuholen. Ich habe nie Zeit gehabt.
Übrigens, Ihr Lachen klingt jetzt schon viel hübscher als früher.
Wirklich?
Ja, nicht mehr so verkrampft.
Sag mal, warum bist du eigentlich nicht in der Schule? Jetzt sind doch keine Ferien, aber du bist immer unterwegs.
Ach, die Schule. Da vermisst mich doch keiner.
Wieso?
Ach, und überhaupt die Schule. Naja, eine Stunde Fernsehunterricht, eine Stunde Schlagball oder Korbball, eine Stunde Mathematik oder Physik oder Französisch, aber alles ohne Bücher. Und dann wieder Turnen. Wissen Sie, wir kommen nie dazu, Fragen zu stellen. Man wirft uns einfach die Antworten hin. Peng, peng, peng.
Und das gefällt dir nicht.
Wenn die Schule zu Ende ist, dann sind wir alle so erledigt, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als ins Bett zu gehen oder auf den Rummelplatz, um unsere Wut dort abzureagieren, in einer Scheibenschmeißerbude oder in der Autozertrümmerungshalle.
Ja, oder mit dem Auto durch die Straßen zu rasen, möglichst scharf an den anderen vorbei und gelegentlich auch im Zickzack, um Radkappen zu rammen. Ja. Das kenne ich, das haben wir früher auch schon gemacht, als ich noch zur Schule ging.
Weil ich das alles nicht mag, habe ich auch keine Freunde und keine Freundinnen. Und damit ist angeblich bewiesen, dass ich nicht normal bin.
Na.
Ja, vielleicht stimmt es sogar. Vielleicht ist es heute normal, mit Karacho durch die Gegend zu brausen oder sich herumzuprügeln. Ist Ihnen nicht auch schon aufgefallen, wie gewalttätig die jungen Leute heutzutage sind?
Also, du redest, als wärst du weiß Gott wie alt.
Ich habe ganz einfach Angst vor meinen Altersgenossen. Sie bringen einander um. 6 Jungen und Mädchen aus meiner Bekanntschaft sind allein im letzten Jahr erschossen worden. 10 sind bei Autounfällen umgekommen. War das schon immer so?
Ja, viel anders war das nie, solange ich denken kann.
Mein Onkel bestreitet das. Er behauptet, es habe mal eine Zeit gegeben, in der das nicht so war. Aber das ist wohl lange her. Damals soll überhaupt alles ganz anders gewesen sein. Man glaubte noch an ein Verantwortungsgefühl, sagt mein Onkel.
Hast du denn ein Verantwortungsgefühl, Clarice?
Doch, ein bisschen schon. Meine Mutter hat es mir beigebracht. Ja, ich besorge alle Einkäufe und auch das Reine machen zu Hause. Das macht mir sogar Spaß. Aber am liebsten beobachte ich die Menschen. Manchmal fahre ich den ganzen Tag mit der U-Bahn und sehe mir die Leute an und höre ihnen zu. Ich möchte gerne wissen, wer sie sind, wohin sie fahren und was sie vorhaben. Ja, ich bin sehr neugierig. Ich spitze die Ohren auch in den Cafeterias. Und wissen Sie was?
Was?
Wissen Sie, worüber die Leute reden? Über nichts. Über rein gar nichts.
Aber hör mal, über irgendwas werden Sie doch wohl reden.
Ja, über Automarken, über den Fernsehkrimi von gestern Abend und über die Modenschau. Das ist aber auch alles. Und dann sagen sie, einfach toll. Alle sagen dasselbe. Keinem fällt etwas anderes ein.
Du übertreibst.
Onkel behauptet, früher sei es nicht so gewesen.
Onkel behauptet. Ein Onkel muss ja ein bemerkenswerter Mensch sein.
Das ist er auch. Und jetzt muss ich nach Hause. Auf Wiedersehen, Mr. Montag.
Auf Wiedersehen, Clarice.
Zwei Welten, dachte Montag, als er die Feuerwache betrat. Zwei Welten. Das Herbstlaub draußen riecht nach Zimt. Hier riecht es nach Kerosin. Der Geruch war ihm plötzlich zuwider.
Ekelhaft. Früher habe ich das gar nicht bemerkt. Na, vielleicht ist es auch eine neue Mischung. Ich weiß es nicht. Ja, wir leben in zwei verschiedenen Welten, Clarice und ich. Das begreife ich jetzt. Aber lass dir nichts anmerken, Montag. Und vergiss deinen Vers nicht, sonst fällst du wieder unangenehm auf. Fahrenheit 451 oder 232 Grad Celsius, das ist die Temperatur, bei der das Papier Feuer fängt und verbrennt, das Papier, aus dem die Bücher gemacht sind. Ach, die verdammten Bücher.
Lesen Sie eigentlich die Bücher? Ich meine, schauen Sie wenigstens mal hinein, bevor Sie sie verbrennen.
Vorsicht, Clarice! Wir haben die Wände Ohren. Wenn jemand dahinter kommt, was ich beiseite geschafft habe, dann bin ich dran. Dann hetzen sie den Spürhund auf mich. Das Monstrum da hinten in der Ecke. Diese giftige Spinne.
Der mechanische Hund, ein metallenes Untier auf 8 Spinnenbeinen mit gummigepolsterten Pfoten, lag in seiner dämmerigen Halle und schien zu schlafen. Montag war immer wieder fasziniert von dieser merkwürdigen Kreatur, die zu leben schien und doch nicht lebte. Auch diesmal ging er hin, um sich dieses Scheusal von einem Spürhund aus der Nähe anzusehen, durch dessen Körper dauernd ein leises Zittern ging. In seinem Riecher hatte er eine Apparatur, die auf bestimmte chemische Komplexe eingestellt werden konnte. Das funktionierte ausgezeichnet. Manchmal wurde er nachts, wenn es langweilig wurde auf der Feuerwache, zum allgemeinen Gaudium auf Ratten und Mäuse losgelassen, gelegentlich auch auf Hühner oder auf ein Kätzchen, das ohnehin ertränkt werden musste. Und jedes Mal stürzte er sich blitzschnell auf seine Beute, hielt sie mit den Pfoten fest und spritzte ihr mit einer hohlen Nadel, die aus seiner Schnauze hervorschnellte, eine tödliche Dosis Morphium oder Prokain ein.
Wer dich erfunden hat, das möchte ich mal wissen. Ein perverses Gehirn muss das gewesen sein. Ganz bestimmt kein Hundeliebhaber. Du tust mir leid, du Scheißer. Was hast du denn? Soll ich mir den Kopf streicheln? Hab das Dienst! Das fällt dir ein! Nein, nein, du bist. Mit mir machst du das nicht. Halte dich an, wie du willst, aber nicht an mich.
Der Hund war aufgesprungen und funkelte ihn an mit seinen photoelektrischen Augen, während in seiner offenen Schnauze die hohlen Nadel sichtbar wurde, die sich einen Fingerbreit vorschob, zurückzog, vorschob, zurückzog. Montag wich erschrocken zurück und war froh, als er die Messingstange erreicht hatte, an der er sich nach oben retten konnte.
Na, Montag? Was denn los?
Der hat was gegen mich.
Wer?
Der Hund.
Ach, der Hund? Der weiß nichts von Für und Gegen. Er funktioniert bloß. Er gehört sozusagen in die Ballistik. Seine Bahn bestimmen wir. Er geht auf sein Ziel los wie eine gelenkte Rakete. Das ist alles, was er kann. Am Montag schließlich ist er nur ein elektronisches Gerät, nichts weiter.
Ja, aber der kann doch auf alle möglichen chemischen Komplexe eingestellt werden, nicht wahr? Auf so und so vitale Aminosäure, auf so und so viel Schwefel, auf Fettsäure und Alkali und...
Ganz recht, aber ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
Ich meine, jeder von uns ist doch genau registriert. Ich meine, mit allen Daten, auch was die chemische Zusammensetzung angeht. Das wäre doch also ohne weiteres möglich, das Gedächtnis des Hundes entsprechend einzustellen.
Ach, du meinst, jemand hätte ihn auf dich eingestellt? Na hör mal, das ist doch wohl nicht dein Ernst. Wem sollte sowas einfallen? Du hast doch hier keine Feinde, Montag.
Nicht, dass ich wüsste.
Na also.
Ja, aber der Hund hat auf mich reagiert, das steht fest. Da knurrte, als ich seinen Kopf berührte. Und er zeigte mir seinen Giftzahn. Er war nah dran, auf mich loszugehen.
Ach was, das bildest du dir ein. Also hör mal, Montag, du bist neuerdings reichlich nervös. Warum eigentlich?
Nervös? Nein, Sir, das war wirklich so. Es war auch nicht das erste Mal, aber heute war es besonders deutlich. Und ich möchte nicht gern sein nächstes Opfer werden.
Wir bringen das schon in Ordnung. Wir werden den Hund technisch überprüfen lassen. Mach dir keine Sorgen, Montag.
In den nächsten Tagen musste Montag viel Spott über sich ergehen lassen. Der Hauptmann kam immer wieder auf den mechanischen Hund zurück.
Donnerwetter, wie du die Stange aufblitzt. Flink wie ein Specht, Montag.
Ist jemand hinter dir her?
Nein, ich wollte nur pünktlich sein.
Ja, du bist immer pünktlich, Montag. Außerdem weißt du ja, ich nehme das nicht so genau. Ach, übrigens, damit ich es nicht vergesse, der Hund ist überprüft worden. Er ist in Ordnung. Brauchst dich also nicht vor ihm zu fürchten. Wenn du kein schlechtes Gewissen hast. Und das hast du doch nicht, Montag. Nicht wahr?
Dann kam der Tag, an dem Montag vergeblich nach Clarisse Ausschau hielt. Als er zum Dienst ging und als er nachts zurückkam. Auch am nächsten und übernächsten Tag erschien sie nicht. Er wusste nicht, was er davon halten sollte. Vielleicht war sie krank, vielleicht verreist mit ihren Eltern. Alle Fensterläden ihres Hauses waren geschlossen. Es wirkte wie ausgestorben. Aber er wunderte sich doch, dass nicht wenigstens noch ein Gruß, eine kurze Nachricht von ihr gekommen war. Er war beunruhigt und enttäuscht. Er vermisste Clarisse. Er fühlte sich allein gelassen. Auf der Feuerwache nahm er kaum noch am Gespräch teil. Er brütete vor sich hin.
Was ist eigentlich los mit dir, Montag? Du machst ja ein Gesicht. Stimmt was nicht bei dir zu Hause?
Doch, alles in Ordnung.
Ah. Ich dachte schon, deine Frau hätte sich wieder übernommen an Schlaftabletten.
Nein, nein, meiner Frau geht's gut. Aber ich selbst, ich bin nicht ganz auf dem Posten. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich irgendwas in den Knochen.
Na, das wollen wir doch nicht hoffen. Bist doch noch nie krank gewesen, soweit ich mich erinnere. Oder macht dir etwa der Hund wieder zu schaffen?
Der Hund? So, nein, an den habe ich gar nicht mehr gedacht.
Na, umso besser, Montag, umso besser. Ja, dann brauche ich mir wenigstens keine Sorgen zu machen, dass ich sowas erlebe wie mein Kollege in Seattle.
Was war denn in Seattle?
Na, weißt du das nicht? Dort hat ein Feuerwehrmann den mechanischen Hund auf seinen eigenen chemischen Komplex eingestellt. Das hat fabelhaft funktioniert, sage ich dir. Was hältst du denn von dieser Art von Selbstmord? Ne? Alarm! Was sagt der Fernschreiber?
M Street 11 in der Altstadt.
Also los, M Street 11 in der Altstadt. Los, abwärts, Tempo, Tempo. Vergiss dein Helm nicht, Montag. Los,
Noch nie hatte es Schwierigkeiten gegeben bei den Bücherverbrennungen. Es war im Grunde nur ein Aufräumen, ein abgekürztes Verfahren der kulturellen Entrümpelung, wobei niemand Widerstand leistete, weil die Betroffenen schon vorher von der Polizei abgeholt worden waren. Aber diesmal hatte etwas nicht geklappt. Das baufällige alte Haus in der Elm Street war noch bewohnt, wie die Feuerwehrleute zu ihrer Überraschung feststellen mussten, nachdem sie gerade die Tür eingeschlagen hatten.
Meine Bücher bekommt ihr nicht. Mein Mann hat sie mir hinterlassen. Er war ein berühmter Historiker. Aber wozu erzähle ich das der Feuerwehr?
Ganz recht, Madame. Das wäre eher für die Polizei. Leider hat sie uns den Vortritt gelassen, ganz gegen die Spielregeln. Entschuldigen Sie, es ist mir peinlich, aber...
Ihr bekommt die Bücher nicht. Unsere Enkelkinder sollen sie einmal erben, sobald die Welt wieder zur Vernunft kommt. Das habe ich meinem Mann versprochen.
Die Welt ist zur Vernunft gekommen, Madame. Gerade deshalb wird Ihren Enkelkindern dieses zweifelhafte Erbe erspart bleiben. Und jetzt gestatten Sie bitte, dass wir unsere Pflicht erfüllen. Los, Leute, verbrennt den ganzen...
Wenn ihr euch an den Büchern vergreift, könnt ihr mich gleich mit verbrennen.
Unsinn, kommen Sie. Wir sind doch keine Mörder. Na los, kommen Sie mit nach draußen.
Fassen Sie mich nicht an. Ich bleibe hier.
Die Feuerwehrleute hatten begonnen, das Haus zu durchsuchen. Und es dauerte nicht lange. Da ergoss sich vom Dachboden herunter eine ganze Kaskade von Büchern in das Erdgeschoss. Montag, der am Fuß der Treppe schon den Kerosinschlauch bereithielt, griff sich einiges von dem Segen, der auch auf ihn niederging, warf einen Blick auf die Titel der Bücher und ließ sie dann fallen. Aber eines steckte er rasch unter die Jacke, nachdem er sich vergewissert hatte, dass der Hauptmann ihn nicht beobachtete. Die alte Frau aber kniete nieder zwischen den vielen Büchern und schloss die Augen. Dann tastete sie wie eine Blinde das Leder der Einbände ab und las mit den Fingerspitzen die goldgeprägten Titel. Dabei murmelte sie etwas vor sich hin. Es war kaum zu verstehen. Aber einen Namen nannte sie immer wieder.
Seid ein Mann, Master Ridley. Seid ein Mann. Wir werden heute, so Gott will...
Master Ridley, nehmen Sie doch endlich Vernunft an, Madame, ich bitte Sie.
Wir werden eine Fackel anzünden, Master Ridley.
Was stehst du da rum und klotzt? Na los, Montag, halt die Kerosinspritze drauf, damit wir es hinter uns bringen.
Jawohl, eine Sir. Fackel, die nie mehr erlöschen wird, so Gott will, Master Ridley.
Verschonen Sie mich mit dem Unsinn, Madame. Die Bücher haben Sie offenbar ganz verrückt gemacht. Na los, stehen Sie auf, verlassen Sie das Haus, bevor es in die Luft fliegt. Seid ihr fertig, Black?
Jawohl, Sir. Der Dachboden ist leer.
Gut, dann kannst du losgehen. Beeil dich, Montag.
Ja, aber Sir, die Frau...
Das lass meine Sorge sein. Ich kenne diese Fanatiker. Die spielen gerne mit dem
Fanatiker.
Feuer. Fanatiker? Wenn es ernst wird, dann...
Habt ihr das gehört, Master Ritter?
Madame, meine Geduld ist zu Ende. Ich zähle bis 10. Haben Sie mich verstanden? 1. 2.
Ich bleibe
3,
hier.
4.
Und wenn
5,
Sie bis 100
6,
zählen, ich bleibe
7,
hier.
Märtyrer, das fehlt uns noch. Na los, raus mit dir!
Bitte kommen Sie, Madame. Es hat ja keinen Zweck, dass Sie Widerstand
zurück
leisten.
Zurück. Ich warne Sie.
Madame, bitte.
Seid ein Mann, Master Ridley. Unsere Stunde ist gekommen.
Um Gottes Willen, sie hat einen Streichholz
ein
in der Hand.
Master
Montag,
verdammt!
Betäuschen Sie uns, Madame! Aber schnell,
Madame! Ist gekommen!
Verdammt nochmal. Das ist ja gerade nochmal gut gegangen.
Ja, aber die Frau, wir hätten sie vorher rausbringen sollen.
Wer konnte das denn ahnen? Ich habe mir alle Mühe gegeben, das weißt du, Mutter. Du warst doch von Anfang an dabei. Ach, schuld ist die Polizei. Wir werden eine Beschwerde einreichen und ein genaues Protokoll aufsetzen, damit basta. So keine Schere reinkriegen. Wo kämen wir hin, wenn uns solche Irren nicht vom Halse schafft?
Sie fuhren zur Feuerwache zurück, schwiegen und wagten einander kaum anzusehen. Nicht einmal ihre Pfeifen zündeten sie sich an, wie sie es sonst nach erledigter Arbeit zu tun pflegten. Als sie die Feuerwache erreicht hatten und vom Wagen sprangen, spürte Montag das Buch, das er unter seiner Jacke verborgen hielt, und er konnte nicht mehr an sich halten.
Seid ein Mann, Master Ridley.
Was sagst du da?
Ich wiederhole nur, was die Frau gesagt hat. Immer wieder hat sie doch zu einem Master Ridley gesprochen, als ob der Mann neben ihr stünde. Seid ein Mann, Master Ridley.
Wir werden heute, so Gott will, in England eine Fackel anzünden.
Ja, so hin. Ja,
Aber von England hat sie nicht gesprochen.
Eine Fackel, die nie mehr erlöschen wird. Das soll ein Mann namens Latimer zu einem anderen namens Nicholas Ridley gesagt haben. Am 16. Oktober 1555, als die beiden in Oxford wegen Ketzerei bei lebendigem Leibe verbrannt wurden.
Donnerwetter, was Sie nicht alles wissen, Sir.
Ja, ich bin eben die reine Auskunftei für geflügelte Worte. Ja, manchmal wundere ich mich ja selbst, aber ein Feuerwehrhauptmann, der muss eben alles wissen.
Es muss etwas dran sein, dachte Montag. An den Büchern muss etwas dran sein, wenn eine alte Frau sich deswegen verbrennen lässt. Er war völlig aufgelöst, als er in dieser Nacht nach Hause kam, und er konnte nicht schlafen. Vergeblich hatte er wieder Ausschau gehalten nach Clarisse. Mit ihr hätte er über alles sprechen können. Er hätte sich nicht gescheut. Jetzt nicht mehr. Alles war anders geworden in dieser Nacht. Unter seinem Kopfkissen lag das Buch, das er heimlich zu sich gesteckt hatte, und diesmal war er entschlossen, es nicht einfach im Luftschacht zu verstecken wie die anderen Bücher, sondern es zu lesen, gleich morgen früh. Und außerdem wollte er mit seiner Frau sprechen.
Ja, am besten gleich jetzt. Vielleicht weiß sie, wo Clarisse geblieben ist. Mildred! Mildred, hörst du mich?
Was ist denn los?
Sag mal, Mildred.
Du bist es, Guy. Gott, hab ich mich erschrocken.
Komm, nimm doch mal die Musikbiene aus dem Rohr. Ich muss dich was fragen.
Mitten in der Nacht. Ich schlief schon. Weißt du, wie schwer ich einschlafe, Guy? Was willst du denn?
Sag mal, Mildred. Weißt du, wo das Mädchen geblieben ist?
Was für ein Mädchen?
Und Clarisse, unsere Nachbarin. Ich hab dir doch von ihr erzählt.
Ach, die von nebenan.
Ja.
Ich glaube, die ist tot.
Ist tot?
Ja, sie soll von einem Auto überfahren worden sein.
Wann?
Vor 3 oder 4 Tagen. Ich weiß es nicht genau.
Ja, bist du sicher, dass sie tot ist?
Die Leute behaupten es, mehr kann ich dir auch nicht sagen. Die ganze Familie ist weg, ich habe sie nicht fragen können. Vielleicht liegt sie auch noch irgendwo in einem Krankenhaus. Was weiß ich, jedenfalls soll es ein schwerer Unfall gewesen sein.
Ja, was, und das erzählst du mir erst jetzt?
Ich wollte es dir schon sagen, ich hab's vergessen.
Vergessen?
Ja. Das passiert doch alle Tage. Das Mädchen wird wohl auch selbst schuld daran gewesen sein. Sie war ja dauernd auf der Straße, sagen die Leute. Ach, gute Nacht, Guy. Ich bin müde.
Ja, gute Nacht. Verdammten Flugzeuge jede Nacht oder so, das ist ja nicht auszuhalten.
Hast du was gesagt, Kai?
Die verdammten Flugzeuge, habe ich gesagt, der Teufel soll so.
Kannst froh sein, dass du bei der Feuerwehr bist und nicht bei der Luftwaffe.
Wieso?
Du wirst doch reklamiert, wenn es Krieg gibt.
Ja, wer redet denn von Krieg?
Ich habe sowas gehört in den Nachrichten, eine neue Krise. Aber wir sind auf alles vorbereitet, wir werden unsere Freiheit verteidigen.
Ja. Unsere Freiheit. Mildred, weißt du, was heute Nacht passiert ist?
Was denn?
Wir haben 1000 Bücher verbrannt. Und eine alte Frau.
Eine Frau?
Ja. Die Polizei hatte versäumt, sie abzuholen. Und sie wollte ihre Bücher nicht hergeben.
Da habt ihr sie einfach verbrannt?
Nein, sie hat sich selbst angezündet. Aber wir haben es nicht verhindern können. Sie hat uns einfach überrumpelt.
Eine Verrückte.
Ja, das sagst du. Aber sie war nicht verrückt. Sie war so gut bei Verstand wie du und ich. Vielleicht sogar ein bisschen mehr.
Eine Frau, die sich selbst verbrennt mit ihren verbotenen Büchern? Mein Guy, das ist nicht normal.
Oh, aber du und deine stotternde Fernsehverwandtschaft, ihr seid normal, wie? Glaub mir, diese alte Frau hat gewusst, was sie tat. An den Büchern, da muss was dran sein, wovon wir uns keine Vorstellung machen. Und ich lege einen Brand nach dem anderen.
Komm, reg dich nicht auf und schrei nicht so. Nimm lieber eine Tablette, sonst kommen wir beide nicht zum Schlafen.
Ja, schon gut.
Montag schwieg, aber er lag noch lange wach. Immer wieder sah er die alte Frau vor sich, wie sie zwischen den Büchern kniete und plötzlich aufsprang, ein Zündholz in der Hand. Und er sah Clarisse. Clarisse. Und wollte sie retten vor dem Auto, das im Zickzack auf sie zuraste. Er lief über die Straße und schrie, er lief, er schrie, er stolperte und wachte auf, in Schweiß gebadet. Er hatte geträumt. und glaubte schon wieder zu träumen. Ein Höllenlärm schallte ihm entgegen, Gelächter und Musik, wie auf einem Jahrmarkt. Aber nein, es war die Fernsehstube. Seine Frau stand in der offenen Tür.
Du musst aufstehen, Geis, es ist schon fast Mittag. Du hast 3 Stunden länger geschlafen als sonst. Du hast heute früh dieses Leben eingefallen. Du hättest schon um 10 Uhr da sein müssen.
Ich gehe heute nicht zum Dienst. Bin krank. Hm? Ja, ich habe Fieber. Bitte, gib mir ein Aspirin und was. Und stell die Fernsehstube.
Geil, das ist doch mein Lieblingsprogramm.
Ja, willst du mir nicht trotzdem den Gefallen tun? Ich sage doch, mir geht es nicht gut.
Jetzt leiser stellen, wenn es dich stört. Besser so?
Ja, danke.
Sag mal, was ist denn eigentlich los mit dir, Guy? Warst du noch nie krank?
Jetzt bin ich es eben. Du siehst ja, ich bin klatschnass da.
Warte, ich hol dir das Aspirin und das Thermometer. Und sehen, ob du wirklich Temperatur hast.
Natürlich habe ich Temperatur. Ich sage dir doch, es Schädel brummt mir. Du wirst Hauptmann Bitty anrufen müssen, damit er Bescheid weiß.
Ich?
Ja, ja. Am besten, du sagst ihm gleich, dass er in den nächsten Tagen nicht mit mir rechnen kann.
Ja, du erwartest doch nicht im Ernst, dass ich ihm das sage.
Doch, Blödsinn. Ich werde wohl eine Zeit lang aussetzen müssen. Ich bin wirklich am Ende.
Geil, das kannst du doch nicht machen. Du verlierst deinen Posten, wenn du nicht zuverlässig bist. Hier ist Thermometer und das Aspirin.
Danke.
Nein, ich rufe nicht an. Kannst du nicht von mir verlangen, dass ich das mitmache? Was soll aus uns werden, wenn du einfach nicht mehr zum Dienst gehst? 1, 2, 3 stehen wir auf der Straße. Kein Haus mehr, keine Arbeit, kein Geld, alles im Eimer. Nur wegen einer verrückten alten Frau, die sich selbst verbrannt hat mit ihren dummen Büchern.
Ja, du warst nicht dabei, Mildred. Du hast es nicht erlebt.
Die Frau geht mich nichts an. Sie hätte keine Bücher haben dürfen. Es war ihre Sache und nicht meine oder deine.
Ja, trotzdem. Jetzt bin ich einfach nicht mehr los. Die ganze Nacht habe ich geträumt, ich wollte das Feuer löschen. Aus meinem Schlauch, da kam Kerosin. Mein Gott. Ich daran denke, was ich in den letzten Jahren an Kerosin verbraucht habe.
Lass mal das Thermometer sehen.
Ach, nicht doch, das mache ich schon selbst.
Komm, gib her.
Bitte.
37,4. Ein bisschen Temperatur, aber kein Fieber. Aber
versteh mich doch, Mildred. Ist doch nicht nur wegen der alten Frau. Es ist auch wegen der vielen, vielen Bücher, die ich verbrannt habe.
Es ist doch deine Aufgabe, den ganzen Unsinn zu verbrennen.
Mildred. Weißt du, mir ist plötzlich klar geworden, dass nämlich hinter jedem Buch ein Mensch steht.
Was soll das heißen?
Ja, ein Mensch, der das Buch erdacht hat. Vielleicht hat er lange dazu gebraucht. Nicht mal dieser Gedanke war mir bisher gekommen. Ja, vielleicht hat einer seinen Lebtag daran gearbeitet. Hat sich in der Welt umgetan und seine ganzen Erfahrungen zu Papier gebracht. Und dann komme ich. In 2 Minuten ist das alles nie gewesen.
Verschone mich damit, Guy. Ich bin nicht schuld daran. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du zur Feuerwehr gingst.
Da gab es nicht viel zu überlegen. Mein Vater, mein Großvater waren bei der Feuerwehr. Ich bin einfach nachgelaufen. Wer kann das sein?
Keine Ahnung. Vielleicht jemand von der Feuerwehr, der wissen will, warum du nicht gekommen bist. Hallo, wer ist da?
Betty, ich möchte Ihren Mann sprechen.
Oh, ja, Sir. Einen Augenblick. Siehst du? Jetzt haben wir den Salat. Hauptmann Betty persönlich.
Bitte sag ihm, dass ich krank bin.
Das kannst du ihm selber sagen.
Montag war nervös. Er wusste nicht, was er von diesem Besuch halten sollte. Hastig griff er nach dem Buch unter seinem Kopfkissen und vergewisserte sich, dass es gut versteckt war. Dann fiel ihm das Aspirin ein, das seine Frau ihm auf den Nachttisch gelegt hatte. Er nahm es in die Hand und wartete, bis Hauptmann Betty in der Tür erschien. Dann steckte er es in den Mund und spülte es hinunter mit einem Schluck Wasser und mit leidender Miene.
Na, wie schmeckt die Medizin, Montag? Ich dachte, ich schau mal vorbei. Wir haben dich vermisst heute Morgen. Wie geht es dir denn?
Ich habe Fieber. Ich weiß nicht, was mit mir los ist.
Ach, das bisschen Temperatur, 37,4, das geht schon vorüber.
Kleine Nervenkrise, wie? Naja, ich habe das kommen sehen. Jeder Feuerwehrmann macht das früher oder später mal durch.
Komm, lass mich das Kissen aufschütteln, Guy.
Nein, bitte. Lass das.
Warum denn? Na komm, so liegst du doch gar nicht bequem.
Nein, du sollst das lassen. Geh lieber und stell deine Verwandtschaft ab. Damit wir uns unterhalten können.
Viel Verwandtschaft, ja, ich habe gehört. Sie hängen sehr an ihr, Mrs. Montag.
Ja, das ist wahr. Seit wir die 3 Fernsehwände haben, gehe ich kaum noch aus dem Haus. Ohne meine Fernsehfamilie könnte ich gar nicht mehr leben.
Ach, bitte, bitte, bitte lassen Sie sich nicht aufhalten, Mrs. Montag. Meinetwegen brauchen Sie sie nicht abzustellen.
Oh, danke, Sir.
Aber mach wenigstens die Tür zu, Mildred, bitte.
Ja, ja, schon gut.
Ich glaube, Montag, wir müssen uns mal ernsthaft unterhalten. Stört es dich, wenn ich die Pfeife dazu anzünde?
Aber nein, rauchen Sie ruhig.
Ich kann mir lebhaft vorstellen, dass du durcheinander bist nach dem, was heute Nacht passiert ist, aber es geht zulasten der Polizei, die Beschwerde ist schon unterwegs. Und wir dürfen uns auch dadurch nicht aus dem Konzept bringen lassen, Montag. Wir müssen in größeren Zusammenhängen denken.
Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen, Sir.
Na, auf die Geschichte unseres Berufes, Montag. Leider gehört sie heutzutage nicht mehr zur Ausbildung. Nur der Kader weiß noch Bescheid, aber ich will dich einweihen, weil ich mich für dich verantwortlich fühle. Verstehst du mich?
Noch nicht so ganz, Sir.
Na, also, du machst dir doch Gedanken, ne? Kürzlich hast du davon gesprochen, dass alles mal ganz anders war. Die Feuerwehr löschte das Feuer, hast du gesagt. Mit anderen Worten, sie verbrannte keine Bücher. Übrigens, woher weißt du das eigentlich?
Ach, das habe ich mal irgendwo gehört. Das liegt ja auf der Hand, sonst gäbe es doch längst keine Bücher mehr, nicht wahr?
Ja, da hast du allerdings recht. Naja, und nun fragst du dich natürlich, wie und wann das angefangen hat, nicht wahr? Das ist schwer zu sagen. Wir waren jedenfalls nicht die Ersten. Die Europäer haben es uns vorgemacht. Die christliche Feuerwehr in Spanien und Portugal zum Beispiel. Die Inquisition. Sie war besonders eifrig. Ein Auto da Fe nannte man das. Ein Glaubensakt, wenn man ketzerische Schriften verbrannte und die Ketzer gleich mit. Nicht versehentlich wie bei uns. Nein, nein. Systematisch. Und dann in Deutschland, ein paar hundert Jahre später. Aber das war nicht mehr die christliche Feuerwehr, das war die antichristliche...
Ja, ja, davon habe ich gehört. Mein Urgroßvater hat sich damals einen Orden verdient. Er hat gegen die Deutschen gekämpft.
Na siehst du, dann hast du ja Bescheid. Das 20. Jahrhundert, das hat es in sich. Mit seinem Zug ins Massenhafte, 2 Weltkriege, Millionen Tote und dann die Atombombe. Und auf der anderen Seite die großen Traumfabriken, die das Leben erst wieder lebenswert machten. Film, Rundfunk, Fernsehen, Illustrierte. Wozu noch Bücher? Sie hatten immer nur zu wenigen gesprochen, die da und dort und überall verstreut waren. Und also konnten sie und durften sie auch voneinander abweichen, weil ja die Geschmäcker verschieden waren. Aber inzwischen hatte sich die Bevölkerung verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht. Es war ein Gewimmel, in dem die Unterschiede sich immer mehr verwischten. Und wenn man an diese Massen herankommen wollte, dann musste man alles auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Man musste nach unten spekulieren. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ich glaube, ja. Aber was hat das alles mit den Bücherverbrennungen zu tun?
Na, Geduld, das will ich dir ja gerade erklären. Es kam nicht von oben, es fing nicht mit Verordnungen und Zensur an, wie du vielleicht glaubst. Nein, nein, es gab sich aus der ganzen Entwicklung, dass die Bücher als überflüssig und schließlich als störend empfunden wurden. Sieh mal, im 19. Jahrhundert, da hatten die Leute noch Muße genug, sich in ein Buch zu vertiefen. Alles ging im Zeitlupentempo vor sich, wie mit der Postkutsche. Aber im 20. Jahrhundert, da sieht das schon anders aus. Die Zeit wird gerafft. Die Bücher werden gekürzt. Und dann der nächste Schritt. Abriss, Überblick, Zusammenfassung, das Beste in Auszügen. Vorgekaut und leicht verdaulich. Alles läuft auf das Überraschungsmoment hinaus, auf den Knalleffekt.
Knalleffekt, ja. Ja, den kenne ich. Da wackeln die Wände, so wie jetzt nebenan.
Siehst du? Deine Frau liebt das auch. Klassiker. Zusammengestrichen, zu viertelstündigen Fernsehspielen und dann nochmals gekürzt, um in einem Buch eine Spalte von 2 Minuten Lesedauer zu füllen. Ich übertreibe natürlich, aber viele Leute bezogen das, was sie ihre literarische Bildung nannten, schließlich nur noch aus dem Lexikon. Jetzt können sie endlich alle Klassiker lesen, stand auf der Bauchbinde. Lassen sie sich von ihren Nachbarn nicht überflügeln. Der Zeitraffer Montag, die Literatur und der Zeitraffer, das passt schlecht zusammen.
Nimm, lies, hör zu, aber rasch, Tempo, Tempo, ruckzuck, bim, bam, bum, Zusammenfassung von Zusammenfassung, Zusammenfassung der Zusammenfassung von Zusammenfassung und Politik. Eine Spalte, zwei Sätze, eine Schlagzeile. Und dann? Mittendrin? Da ist plötzlich nichts mehr da. Aber es wird auch nichts vermisst. Und also werden auch die Zeitungen nicht vermisst, seit man sie völlig abgeschafft hat. Tja, Montag. Die Fernsehstube ersetzt alles. Deine Frau weiß das zu schätzen. Kein überflüssiges Nachdenken mehr. Garantiertes Dauerglück. Und unsere Aufgabe ist es, dieses Glück zu schützen.
Es war ein langer Vortrag, den Montag über sich ergehen lassen musste. Und schließlich wusste er nicht mehr, wo ihm der Kopf stand. Alles klang ironisch und doppeldeutig, als wolle Betty sich nur über ihn lustig machen und als glaube er selbst kein Wort von dem, was er sagte. Vorsicht, er will mich nur aushorchen, dachte Montag. Am besten lasse ich ihn reden und sage kein Wort. Aber eine Frage konnte er schließlich doch nicht unterdrücken.
Entschuldigen Sie, Mr. Betty, aber wenn das alles so ist, wie Sie sagen, dann frage ich mich, warum wir die wenigen Bücher, die es noch gibt, unbedingt verbrennen müssen. Ich meine, wenn nichts drinsteht, was die Leute noch interessiert...
Das habe ich nicht gesagt, Montag. Die Bücher sind und bleiben gefährlich, weil immer noch Ansteckungsgefahr besteht. Du kennst doch diese neugierigen Pinscher, die in alles ihre Nase stecken müssen, diese sogenannten hellen Köpfe. Wehe uns, wenn sie an Bücher herankämen. Nein, 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 nein. Diese Intellektuellen, die darf es nicht wieder geben, die stiften nur Unruhe und sie machen sich wichtig. Wir müssen alle gleich sein, Montag. Nicht frei und gleich geboren, wie es so schön in der Verfassung heißt, sondern gleich gemacht, angepasst. Bis sich keiner mehr vom anderen unterscheidet, dann sind alle glücklich und zufrieden, dann gibt es nichts Überragendes mehr, vor dem man den Kopf einziehen muss. Aber ein Buch im Haus nebenan, nein, das stört den Seelenfrieden. Das ist wie ein scharf geladenes Gewehr, das jederzeit losgehen kann. Wer weiß, wen sich der belesene Nachbar als Zielscheibe aussuchen könnte, mich vielleicht. Nein, 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 ich danke. Das Gewehr muss entladen sein. Der Unsinn muss aufhören. Ein für alle Mal ins Feuer damit. Seelenfrieden, Montag. Gemütsruhe. Keine Bücher, kein Ärgernis. Ich hoffe, ich habe mich klar und verständlich ausgedrückt.
Doch. Ich glaube schon.
Und noch etwas, Montag. Mindestens einmal sticht jeden Feuerwehrmann der Hafer. Was steht eigentlich in den Büchern drin, fragt er sich. Wer dieser Versuchung nachgeben könnte, wie? Nun, lass dir gesagt sein, ich habe zu meiner Zeit auch ein paar dieser Schmöker lesen müssen, um zu wissen, woran ich war, aber es hat sich nicht gelohnt, wirklich nicht. Lauter krauses Zeug. Man verkeilt sich nur den Kopf damit.
Und wenn nun mal ein Feuerwehrmann dann Buch mit nach Hause nimmt, so ganz zufällig.
Ach, das nehmen wir doch nicht so tragisch. Wir lassen das dem Mann 24 Stunden und hat das bis dahin nicht verbrannt, dann kommen wir einfach und verbrennen es an seiner Stelle. Hast du denn ein Buch mitgenommen?
Aber nein, ich meine ja nur...
Also, Montag, wie steht es nun? Dürfen wir dich zum Spätdienst erwarten?
Ich weiß nicht, ob ich bis dahin schon...
Aber hör mal, das bisschen Temperatur...
Naja, vielleicht komme ich.
Gut. Wir würden dich entschieden vermissen, Montag. Wir brauchen dich. Ich glaube, du bist dir gar nicht bewusst, wie wichtig du bist. Wie wichtig wir alle sind. Für das allgemeine Wohl. Also, auf Wiedersehen und gute Besserung.
Danke, Sir.
Montag hörte, wie draußen der Motor angelassen wurde und Betty davonfuhr. Er atmete auf, fasste nach dem Buch unter seinem Kopfkissen, nahm es in die Hand und blätterte darin, während nebenan noch immer die Fernsehfamilie schnatterte.
Ich will den Erdboden heimsuchen, um seiner Bosheit willen, und die Ungerechten um ihrer Laster willen, und will dem Hochmut der Stolzen ein Ende machen und die Hoffart der Gewalten demütigen, damit ein Mann teurer werden soll als feines Gold und ein Mensch werter als Goldstücke aus Ophir. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr nicht Geld habt, kauft und esset. Kommt her und kauft, ohne Geld und umsonst, beides, Wein und Milch. Das muss eine Bibel sein. Ich dachte, es gäbe gar keine mehr. Und die anderen Bücher?
Er sprang aus dem Bett, zog sich hastig an und ging hinaus in den Vorraum. Er stellte einen Hocker unter die Lüftungsklappe, stieg hinauf, griff in den Luftschacht hinein und holte ein Buch hervor. Dann ein zweites und drittes. Warf einen flüchtigen Blick hinein und ließ sie zu Boden fallen. Dann langte er wieder hinauf und beförderte ein Buch nach dem anderen herunter. Ein Dutzend, noch ein Dutzend. Groß und kleine, dicke und dünne, gelbe, rote, grüne, schwarze, braune.
Stell deine Verwandtschaft ab, Mädel, ich muss mit dir reden.
Aber geil, du landest im Zuchthaus, wenn das rauskommt.
Das wäre vielleicht nicht mal das Dümmste. Dann brauchte ich mir meinen Kopf nicht mehr zu zerbrechen über die Feuerwehr und über Betty.
Wieso? Was hat er denn gesagt?
Oh, das Übliche. Glücklich sein ist alles, Jubeltrubel, Heiterkeit, nur kein Ärgernis, keine Bücher, die Feuerwehr ist unentbehrlich. Dabei sagte ich mir die ganze Zeit, ich bin nicht glücklich, ich bin nicht glücklich.
Ich schon. Und deshalb bin ich auch keine Bombe im Haus, Guy.
Mildred, hör zu, ich weiß selbst nicht, wie es gekommen ist, dass ich diese Bücher hier eingeschmuggelt habe, aber nun sind sie einmal
und
da.
Wir sitzen in der Tinte, jawohl, in der Tinte. Hörst du, die Feuerwehr, die Feuerwehr. Los, weg mit den Büchern.
Ja, wo willst du denn hin damit?
In den Ofen.
Wie nein.
Sonst, lass mich.
Nein, Mildred, nein. Bitte, bitte lass es, Mildred. Du weißt ja nicht, was sie mir bedeuten.
Oh.
Bitte.
Oh, Gott sei Dank. Sie fahren woanders hin. Aber die Bücher müssen weg, Guy. Die Bücher müssen weg.
Hör zu, Mildred. Ich habe dich nie um viel gebeten. All die Jahre nicht. Aber jetzt bitte ich dir, mir zu helfen.
Ich dir helfen? Wie denn?
Ich muss dahinter kommen, was an den Büchern dran ist. Ich muss sie mir wenigstens einmal richtig ansehen.
Und von mir erwartest du, dass ich das mitmache?
Meine Tochter, versteh mich doch, Mildred. Mir ist so verdammt elend zumute. Die alte Frau, du hast das ja nicht erlebt. Du hast ihr Gesicht ja nicht gesehen. Und Clarice, du hast ja nie mit ihr gesprochen. Mildred, das waren zwei Menschen wie aus einer anderen Welt. Und dann unser ganzes Leben. Ich frage mich immer wieder, wie wir in solchen Schlamassel hineingeraten konnten. Du mit deinen Schlaftabletten und deiner Verwandtschaft.
Lass mir doch meine Verwandtschaft, Guy. Sie ist das Einzige, was ich habe.
Ja. Und ich mit meinem Beruf. Fahrenheit 451. Mildred, wir steuern auf einen Abgrund zu, wenn es so weitergeht.
Herr Guy, glaubst du denn im Ernst, dass ausgerechnet die Bücher uns retten können? Die verbotenen Bücher?
Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben keine Übung. Aber vielleicht können wir uns doch einiges zusammenreimen, wenn wir es gemeinsam versuchen. Vielleicht geht uns irgendein Licht auf. Mildred, wenn du mich überhaupt noch liebst, dann lässt du mich jetzt gewähren. 24 Stunden oder 48. Mehr verlange ich nicht. Dann ist es vorbei. Ich verspreche es dir. Ich schwöre es.
Also gut. Aber höchstens 24 Stunden, dann verbrennen wir den ganzen Krempel.
Ja, ja, wenn das alles krauses Zeug ist, wie Betty behauptet, dann werden wir die Bücher gemeinsam vernichten. Darauf kannst du dich verlassen. Also wo fangen wir an? Ja, wollen wir mal sehen, was das hier ist. Schätzungsweise 11.000 Menschen haben zu verschiedenen Zeiten lieber den Tod erlitten, als dass sie sich bereit gefunden hätten, Eier am spitzen Ende aufzuschlagen.
Was soll das heißen? So ein Quatsch. Willst du vielleicht auch den Tod erleiden, nur weil du nicht bereit bist, die Eier am spitzen Ende aufzuschlagen?
Nein, das will ich nicht, aber...
Oh, siehst du, Betty hat recht. alles nur Unsinn.
Das wird sich herausstellen, Mildred. Du musst Geduld haben. Wir müssen weiterlesen.
Hier ist noch ein Hörtipp für euch. Hallo liebe Krimi-Freundinnen, ich bin Janina.
Und ich bin Christian. Zusammen haben wir uns einer ziemlich verrückten Challenge gestellt.
Wir sollen in 5 Tagen ein komplettes Krimi-Hörspiel schreiben.
Naja, eine Leiche, ein Mörder, das ist alles.
Daily Business, genau. Irgendwie. Dabei habe ich gar keine Ahnung von Krimis. Ich bin Comedian und Drehbuchautorin.
Und ich bin Journalist und Netzexperte.
Wir müssen erst mal checken, wie Krimis eigentlich funktionieren.
Damit das klappt, haben wir viele Experten an unserer Seite.
Die Basisempfehlung, die ich geben würde, ist bei einem Krimi, kenne deinen Mörder.
Und eine Co-Autorin, künstliche Intelligenz.
Lassen Sie uns in die schattenreichen Ecken des Verbrechens und der menschlichen Psyche eintauchen.
Eigentlich sollte uns die KI das leichter machen, jetzt bin ich total eingeschüchtert. Ihr könnt uns bei unserem Experiment begleiten. In unserem Podcast In 5 Tagen Mord nehmen wir euch mit in den Writers Room.
Ich will eine selbstbewusste Mörderin haben. Ich will eine haben, die böse ist und es genießt.
Und ins Hörspielstudio.
Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, das war so geil, das zu hören. Das war wirklich cool.
Wahnsinn.
Am Ende könnt ihr sogar das fertige Hörspiel hören und beurteilen, ob die Challenge ein Erfolg war. Abonniert diesen Podcast in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und teilt ihn mit euren Krimi-besessenen Freundinnen.
In 5 Tagen Mord, die Krimi-Challenge mit KI. Mit Janina Rook und Christian Schiffer.